Breitbandbesprechung.
Dass Facebook beim Umgang mit den Userdaten für Skandale sorgt, das ist ja nichts Neues. Ein Tiefpunkt war der Cambridge Analytica-Skandal im März dieses Jahres. Da kam heraus, dass die Datenanalysefirma Cambridge Analytica millionenfach illegal Nutzerprofile von Facebook abgesaugt hat. Die Aufregung war groß, auch weil aus den Daten angeblich eine Software entwickelt wurde, die Donald Trump 2016 beim Wahlkampf unterstützt und letztlich zum Wahlsieg verholfen haben soll. Das war dann selbst US-Politikern too much. Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste sich daraufhin vor dem US-Kongress 10 Stunden lang den Fragen der Abgeordneten stellen. Ja, und was die USA können, das kann Europa auch. Die EU lud Zuckerberg ins EU-Parlament und dort hat er am Dienstag den Abgeordneten Rede und Antwort gestanden. Zumindest war es so geplant. Immerhin gehörten etwa 2,7 Millionen der weitergeleiteten Datensätze EU-Bürgern. Und auch das Brexit-Referendum, so argumentieren manche, könnte durch den Missbrauch von Daten beeinflusst worden sein. Jenny Gensmer ist jetzt bei mir. Hallo Jenny.
Hallo Vera.
Du hast dir die Befragung von Mark Zuckerberg im Livestream angesehen. Hat er denn klare Antworten gegeben?
Na, klare Antworten kaum, außer dass er behauptet, ab Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung würde Facebook dieser auch gerecht werden. Und, das gleich schon mal vorweg, einigen schriftlich nachgereichten Antworten, die aber wiederum neue Fragen aufwerfen. Das Problem der Veranstaltung war, dass Zuckerberg im Vorhinein mit EU-Parlamentspräsident Tajani ausgehandelt hat, die Fragen der Abgeordneten zu sammeln und alle dann am Ende zu beantworten. Dafür hatte er dann nach der einstündigen Fragerunde noch 5 Minuten Zeit. 20 hat er sich genommen, aber das war dann auch eher so ein Abschlussstatement zu globalen Themenbereichen und keine Reaktion auf Antworten oder keine Reaktion auf konkrete Fragen.
Die Anhörung, die es in den USA gegeben hatte, die wurde hauptsächlich deshalb kritisiert, weil die US-Kongressabgeordneten so schlecht vorbereitet waren auf Zuckerberg. Ähnliches wirft man ja nun auch den EU-Abgeordneten vor, zu Recht.
Ich finde, dass man diese beiden Veranstaltungen schwer auf dieser Ebene vergleichen kann. Es wurden auch gute Fragen im US-Kongress gestellt und die musste Zuckerberg direkt beantworten. Dadurch sind immerhin diese Momente entstanden, in denen Zuckerberg in die Defensive gelang, weil er immer wieder ausweichen musste. Und ich finde dieses Ausweichen sehr vielsagend. Einer dieser Momente, den hat es auch in der Brüsseler Anhörung gegeben, als sich Syed Kamel, Fraktionsmitglied der Europäischen Konservativen und Reformer, als der sich einfach rausgenommen hat, eine Rückfrage zu stellen. Da ging es dann um die sogenannten Schattenprofile. Zuckerberg hatte erklärt, dass er die Daten von Menschen, die kein Facebook-Profil haben, dass er die auch nutzt, und zwar zu Sicherheitszwecken, wie er sagt. Und als ihn Kamel dann fragte, wie man das denn als Nicht-Facebook-User verhindern könnte, da hat dann Zuckerberg einfach knapp seine Antwort wiederholt. Das sei wichtig für den Schutz der Community, Punkt. Und was steht denn hier noch so auf meinem Zettel? Und was gibt's noch für Themen? Und so ein Affront, den finde ich entlarvend, und von diesen Situationen hätten einfach mehr möglich sein können.
Da gibt es ja auch die Ansicht, die EU-Abgeordneten hätten die Veranstaltung nicht ausreichend genutzt. Die Rede ist so von einem Ego-Problem, ja, dass trotz knapper Redezeit wurden eben Fragen gedoppelt, es wurde ewig ausgeholt und eine persönliche Geschichte dazu erzählt. Und Mark Zuckerberg hingegen scheint einem PR-Stunt gelungen zu sein, weil er kritische Fragen umschifft hat und am Ende irgendwie gar nicht so richtig gesagt hat. Kommt er damit eigentlich durch?
Zuckerberg hat sich mit den depierten Abgeordneten keine Freunde gemacht, würde ich sagen. Und das könnte ihm teuer zu stehen kommen, denn die Datenschutzgrundverordnung ist seit gestern anwendbar. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager, die hat Google letztes Jahr eine Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro auferlegt. Das heißt, in Sachen Datenschutz und Regulierung hat die EU Instrumente. Und das ist ein Punkt, den Sascha Lobo in seiner Spiegel-Online-Kolumne auch gemacht hat. Der schreibt, es ist interessant, wer von den Abgeordneten zum Beispiel nach Konkurrenten von Facebook auf dem europäischen Markt gefragt hat und ob Zuckerberg mit den europäischen Kartellbehörden kooperieren würde. Das waren Manfred Weber von den Konservativen und Guy Verhofstadt von den Liberalen, also traditionell eher unternehmensfreundlich eingestellte Politiker. Und für die dürfte Zuckerbergs Präsentation wenig PR-Charakter gehabt haben, und Vertrauen in der Öffentlichkeit hatte damit auch nicht gewonnen.
Mittlerweile hat ja Facebook, du hattest es schon eingangs erwähnt, schriftlich auf die Fragen, die offen geblieben sind, reagiert. Also doch immerhin recht zügig, finde ich. Gibt es jetzt mehr Klarheit?
Na, wenig mehr, würde ich sagen, weil Zuckerberg auch vor diesen Erklärungen schon viele von dem US-Kongress gebracht hat. Zum Beispiel eben diese Frage von Manfred Weber und Kiefer Hofstadt, ob es eine Alternative zu Facebook in Europa gäbe. Das steht nun auch in diesen schriftlichen Antworten. Und dass man zum Teilen von Fotos und Videos ja nicht Facebook nutzen müsse, sondern dass es viele Konkurrenten gäbe, wie zum Beispiel Snapchat, Twitter und Google. Und Guy Verhofstadt, der kannte dieses Argument schon, weil er sich diese Befragung vor dem US-Kongress nämlich angesehen hat. Und der wollte das Argument direkt widerlegen. Und der hat dann gesagt, das sei, als hätte man ein Automonopol und würde dann auf Flugzeuge und Eisenbahnen verweisen. Also hier sind Argumente auf den Tisch gelegt worden. Und die müssen nun eben, also denen müssen die entsprechenden Behörden nun nachgehen. Oder die Politik. In dem Dokument steht zum Beispiel, dass Facebook in 30 europäischen Ländern Steuern zahle. Nämlich da, wo sie ihre Büros haben. Und dazu hat Sven Giegold von den Europäischen Grünen schon auf Twitter geschrieben, das sei dreiste Steuervermeidung. Facebook müsse überall Steuern zahlen, wo es Gewinne mache.
Du sagst, es gibt Regulierungsmöglichkeiten, die Europäer ergreifen sollten, ja auch schon haben. Und in den USA schaut man jetzt schon, was in Europa in Sachen Netzpolitik so passiert. Doch kann man nach dem nur gerade nicht so mega gelungenen Auftritt von Zuckerberg im EU-Parlament wirklich von einer Vorreiterrolle Europas in Sachen Netzpolitik sprechen?
Na, erstmal ist das eine Frage, die wir ja ohnehin nur für demokratische und offene Gesellschaften diskutieren können. In China zum Beispiel geht die Entwicklung zurzeit in die entgegengesetzte Richtung. Aber wenn wir in die USA sehen, da hat sich gerade in den letzten Monaten sehr viel getan. Mark Zuckerberg, der hat selbst Ende 2016 noch behauptet, Facebook sei ja nur eine Technologie- und Distributionsplattform. Mittlerweile klingt er vollkommen anders und sagt zumindest, dass er sich dafür verantwortlich fühlt und also wie Facebook benutzt wird. Und das scheint nicht nur daran zu liegen, dass Facebook jetzt seine Kommunikationsstrategie ausbaut. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor und Spiegel-Korrespondenten Thomas Schulz gesprochen, der viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Unternehmen an der Westküste gesprochen hat. Und der sagt, dass in der USA eine Debatte zum Beispiel über Datenschutz begonnen hat, wie es sie vorher nicht gab.
Man kann es daran beobachten, dass zum Beispiel in der New York Times 5 Leitartikel hintereinander kommen, die sagen, wir haben nicht genügend Datenschutz, die Europäer haben recht und wir machen das hier irgendwie alles falsch und das Internet ist wirklich tatsächlich, das Internet ist böse im O-Ton. Da habe ich mich doch schon wirklich sehr gewundert, wenn man da so Korrespondent vor Ort ist in so vielen Jahren, da wurde man ja immer so ein bisschen belächelt, ihr Europäer mit euren komischen Ideen, wir Amerikaner sind da ja viel offener und freier und mehr auf Meinungsfreiheit bedacht. Also das hat sich jetzt völlig geändert, dann fragen die Kollegen auch mal so, ja, Moment mal, wie seht ihr denn das eigentlich? Vielleicht hattet ihr ja doch recht.
Das heißt, auch in den USA orientiert man sich künftig an europäischen Standards?
Das würde Thomas Schulz jetzt wiederum nicht so sagen. Er erklärt sich diese vielen Veränderungen mit dem Druck aus der Zivilgesellschaft, der Politik und eben den Medien selbst, dass man die Wahl von Donald Trump ohne die Rolle von sozialen Online-Plattformen und Fake-News-Kampagnen gar nicht erst denken kann. Und in diesem Zuge haben sich dann viele Gedanken gemacht und gefragt, na, wer macht es denn jetzt eigentlich besser? Ah, Europa. Und somit, sagt er, sei die EU quasi in eine Vorreiterrolle hineingestolpert.
Da ist im Moment halt gesellschaftlicher Druck da. Wenn der anhält, dann werden die Konzerne auch sehr, sehr genau darauf achten, dass sie all das hier umsetzen, was von den Europäern gefordert wird und dass es vielleicht auch in den USA ähnliche Gedankenanstöße geben wird. Wenn dieser gesellschaftliche Druck in den USA nachlässt, dann werden die Digitalkonzerne auch ganz schnell sich wieder auf ihr altes Verhalten sicherlich zurückziehen. Also von den Europäern alleine Druck hat für amerikanische Konzerne noch nie eine große Rolle gespielt.
Ja, das sagt Thomas Schulz. Der Druck muss also aufrechterhalten werden. Und ich finde, öffentliche Befragungen von US-amerikanischen Konzernchefs wie Mark Zuckerberg, die sich dann bei den kritischen Fragen winden, sind dazu eigentlich ein geeignetes Mittel.
Genau, man sollte ihn vielleicht also recht bald wieder einladen. Danke dir, Jenny, für diese Zusammenfassung. Okay. Und wir werden vielleicht schon bald weiter über dieses Thema reden. Gestern hat Netzaktivist Max Schrems eine Milliardenklage gegen Google und Facebook auf den Weg gebracht, um herauszufinden, ob die Unternehmen gegen die neue Datenschutzgrundverordnung, die, wie ja schon gesagt, gestern in Kraft getreten ist, verstoßen.